wie die beiden miteinander reden, wie die so miteinander umgehen, das ist einfach, der kann einfach Dialoge schreiben. Und ich habe mich so dabei erwischt, dass man eine Seite umblättert und sieht, ach geil, Dialoge. Weil das ist das, was eine Kombi halt am besten kann. So.
Will natürlich wissen, was steckt jetzt wirklich hinter diesen beiden, die irgendwie so ein Unternehmen da führen und sich auch mit dieser Blockchain-Technologie und mit Bitcoins befassen. Warum spielt China da so eine große Rolle und was geht hier eigentlich ab? Das will er jetzt wissen.
Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimannbuch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreisen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimannbuch und haben Lust auf Austausch mit euch. Folge 25, Sven.
Wahnsinn, das ist schon wieder mal ein kleines Jubiläum.
Was bedeutet, dass wir innerhalb eines Jahres 50 Bücher zusammengelesen haben?
Mindestens. Du darfst nicht vergessen, wir haben ja zwischendurch noch Bücher gelesen, über die wir kein Wort verlieren hier.
Weil sie zu schlecht sind. Weil sie einfach zu schlecht sind für diesen Podcast.
Ich weiß doch gar nicht, was ich mit den schlechten Büchern machen soll. Ich habe mir schon überlegt, die in die Kiste zu packen und irgendwie in die Fußgängerzone zu stellen oder so.
Das finde ich total nett. Du kannst die auch in so eine Telefonzelle bringen. Es gibt ja hier auf dem Land immer diese Telefonzellen, da kann man Bücher reinstellen und sich welche rausnehmen. Und ja. Ich hatte nach einem halben Jahr total schlechtes Gewissen, weil ich immer nur rausgenommen habe. Und jetzt habe ich aber ganz viele reingestellt. Ist ja nicht so, dass das Maß aller Dinge unsere Bücher sind. Vielleicht gefallen sie mir immer anderen.
Ja, so wird es aber den beiden Büchern nicht gehen, über die wir heute sprechen wollen. Das sind mal wieder sehr, sehr gute Bücher. Ne?
Ja, sehr gut. Ich habe mitgebracht, ich habe das ja schon mal gesagt, wir haben das ja auch schon in einer Folge schon mal, ein Buch von Nick Hornby besprochen. Und ich habe jetzt das neue, Just Like You, ein sensationelles Buch, wie ich dich zitieren würde gern an dieser Stelle. Eine Geschichte von einer 42-jährigen Englischlehrerin, die mit einem 22-jährigen schwarzen Aushilfsmetzger zusammenkommt und die philosophieren über das Alter. Sie sind ein Paar, aber sie trauen sich nicht so richtig, das zuzugeben. In der Öffentlichkeit zumindest eine ganze Zeit nicht. Und es spielt 2016 in der Zeit des Brexits. Und der Brexit spielt eine ganze Zeit eine große Rolle.
Nick Hornby spielt mit einer der beliebtesten Sexfantasien junger weißer Frauen, nämlich mit der Fantasie, mal mit einem Schwarzen zusammen zu sein.
Warum habe ich das getan, wirklich, dass du so schlimme Dinge sagst?
Als wir noch für die Kerner-Sendung gearbeitet haben, hatte ich mal einen Sexualforscher getroffen. Mhm. Und der wohnt in Hamburg. Ich kann mich jetzt an seinen Namen nicht mehr erinnern. Das ist aber ein ganz bekannter Name. Und im Zuge dieser Vorbereitung auf diesen Sexualforscher habe ich mir den Ralf-Report besorgt. Ich weiß nicht, warum der Ralf-Report heißt, aber das ist ein Report, der sich, in dem sich Frauen über ihre sexuellen Fantasien äußern.
Aha.
Und da war tatsächlich zu den Fantasien gehörte zum Beispiel auch, ich war echt erstaunt, also was Frauen für Fantasien haben. Da gehörte zum einen Sex mit einem Unbekannten. Also, ja, jetzt lach nicht. Das ist nun mal
so. Das ist alles ganz schlimm, was du da sagst.
Nein, ich zitiere nur aus diesem Ralf-Report.
Okay.
Ja. Dazu gehören übrigens auch Vergewaltigungsfantasien, also jetzt nicht im Sinne von tatsächlich, dass sie Angst um ihr Leben haben oder so, sondern dass Elemente aus einer Vergewaltigung vom Partner übernommen werden und es wird so getan, als ob. Das ist auch eine sehr beliebte Fantasie bei Frauen und eine sehr beliebte Fantasie, wie ich, das betone ich jetzt zum dritten Mal, aus dem Ralf-Report gelernt habe. Das ist nicht von mir. Das ist eben halt die Fantasie oder der Wunsch, einen Farbigen ins Bett zu bekommen.
Es geht in diesem Buch um etwas völlig anderes. Das werde ich dann später ausführlich beschreiben. Die Tatsache, dass wir es mit einem schwarzen Jungen zu tun haben, spielt immer wieder eine Rolle, ja. Aber mit sexuellen Fantasien hat dieses Buch einfach überhaupt nichts zu tun. Aber trotzdem, interessant.
Ich habe ja auch nur gesagt, dass Nick Hornby Nein, ja, auch, dass Nick Hornby offenbar mit dieser Fantasie spielt. Aber wenn du sagst, das ist gar nicht vordergründig so wichtig, darum geht's nicht. Dann
lass es geht um Gegensätze. Einfach. Und das erzähle ich dir später auch. Und euch. Das Cover ist auch schon total gut übrigens. Das versteht man nämlich erst, wenn man das Buch gelesen hat. Da sind zwei Gesichter, die ineinander, also die so im Profil sind. Eins dunkel, eins hell. Fand ich gut. Habe ich erst nach einiger Zeit gemerkt, was dieser Gegensatz soll. Ich mag sowas. Ich mag so Anspielungen auf dem Cover, auf die Geschichte, die man nicht gleich versteht. Also die Cover nicht gleich versteht.
Ja, das ist echt schön gemacht. Das ist bei meinem Cover eigentlich auch so. Wobei, da kann man eigentlich relativ schnell erfassen, was da jetzt mit gemeint ist. Also man sieht eben halt in krakeliger Handzeichnung einen Schreibtisch, wo ein Laptop komischerweise ein...
Sieht gut aus.
Ist das ein Fax? Ist das ein Faxgerät oder ist das ein Drucker? Ich glaube, das ist eher ein
Drucker. Das ist ein Drucker, ja. Ja. Spielt wahrscheinlich in der Jetztzeit.
Genau. Und ganz vorne liegt ein relativ unhandlich aussehender USB-Stick.
Meiner braucht man den noch.
Auf jeden Fall sind wir damit bei dem Titel meines Buches von dem Franzosen Jean-Philippe Toussaint, der USB-Stick. Und da geht es um einen Zukunftsforscher, der in Brüssel arbeitet für die EU-Kommission. Und der wird von zwei Lobbyisten angesprochen und trifft die auch irgendwie. Und bei einem dieser Treffen findet er einen USB-Stick auf dem Teppichboden und steckt ihn einfach ein. Und er findet auf diesen USB-Stick halt gewisse Dinge. Und so entwickelt sich dann so langsam ein Thriller um Bitcoin und Blockchain und diese Dinge.
Du wirst uns aber später schon sagen, was darauf gefunden wird, auf diesem USB-Stick, oder?
Ja, dann würde ich natürlich diesem Roman sehr weit vorweggreifen. Also würde ich, glaube ich, schon sehr viel verraten.
Okay. Ja, wollen wir anfangen mit Nick Hornby? Weil du gerne Nick Hornby gelesen hast. Und man muss vielleicht einmal sagen, ich glaube, das ist so ein Superstar, den kennt jemand, den muss man nicht vorstellen. Ich bin aber trotzdem drauf gekommen, weil er zwei Bücher, die ersten beiden Bücher über meine beiden großen Leidenschaften geschrieben hat. Das erste FIFA-Pitch über Fußball. Wenn man das übrigens heute liest, ich habe das neulich an einen Freund verliehen, der hat das gelesen und es geht ja um Arsenal London. Nick Hornby ist ja ein riesen Arsenal London-Fan. Und wenn man das liest, ist das wohl total anstrengend, weil man die Leute alle nicht kennt, die Spieler, wenn man nicht eben in London lebt oder in England lebt. Und der hatte echt Schwierigkeiten, sich da einzulesen. Aber dieses Fantum und so, das ist schon toll. Das war ein tolles Buch, das war das erste, was ich von ihm gelesen habe. Und dann kam natürlich so etwas wie meine Bibel, Nick Hornby, High Fidelity. Da hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, mich hat nachts, nachdem jemand... Ein Freund von mir, diesen Film im Kino gesehen hat, hat mich angerufen und sagen, Alter, ich habe gerade die Verfilmung deines Lebens gesehen. Und das ist tatsächlich so. Ich finde mich in sehr vielen Stellen wieder. Und ich bin Nick Hornby dann immer treu geblieben. Der große Pop-Literat, wie man ihn ja auch lange genannt hat. Ich stehe total auf seine Bücher. Ich habe keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst.
Das hatten wir hier schon mal vorgestellt.
Das haben wir hier vorgestellt. Es gibt eins meiner Lieblingsbücher, ich komme gleich zu dem neuen, aber das muss man nochmal sagen, ist A Long Way Down, wo sich sechs Menschen auf einem Hochhaus treffen und sich alle umbringen wollen und auf diese Weise ins Gespräch kommen. Nee, vier Menschen sind's. Vier Menschen treffen sich auf einem Dach und philosophieren dann irgendwann über das Leben und keiner bringt sich um, aber die Geschichte dahin ist einfach großartig. Der hat so tolle Sachen geschrieben. Jetzt ein neues. Und das heißt Just Like You. Und ich hatte ja schon gesagt, so ganz grob, worum es geht. Es fängt an in einer Metzgerei. Dort arbeitet der 22-jährige Joseph und die 42-jährige Lehrerin, ich muss das Alter so betonen, weil darum geht's, Lucy heißt sie, kommt in diesen Laden und kauft bei ihm. Das ist eher so wertiges Fleisch. Da treffen sich so die Leute, die auf Ernährung Wert legen und die auf gutes Fleisch Wert legen. Und die Lucy hat eine Freundin und die findet den total scharf schon diesen, da stimmt das vielleicht mit einem Ralf-Report ein bisschen, die findet den total scharf und macht schon immer so Witze und so. Aber Lucy bittet irgendwann den diesen Aushilfsmetzger, der jobbt da nämlich nur, Joseph, für sie Baby zu sitten. Lucy selbst hat eine kaputte Ehe, ist so im Begriff der Scheidung, also es ist so kurz davor. Ihr Mann, ihr zukünftiger Ex-Mann, ist schwerster Alkoholiker, beleidigt sie, es gab Handgreiflichkeiten zu Hause. Sie hat aber trotzdem, sie hat zwei Kinder, zwei Söhne. Und auf diese beiden Söhne soll Joseph dann aufpassen, weil sie ein Blind Date hat.
Und aber was findet sie dann an ihm so scharf eigentlich?
Das ist ein attraktiver, unheimlich freundlicher und gebildeter Mann, dieser Joseph in der Fleischerei. Und die kommen immer so ins Gespräch. Also sie kauft da immer ein und sie reden immer so ein bisschen länger. Und man merkt auch schon, so da bahnt sich was an. Er freut sich auch immer, wenn sie kommt irgendwann. Und er ist schon so vor lauter Vorfreude, dass sie bald den Laden betritt. Und man merkt schon, sie sind dann beide so ein bisschen aufgeregt. Das alles ist in so einem Stil geschrieben, diese typisch englische Zurückhaltung. Da ist nie große Euphorie. Das ist immer so ein bisschen auch so das leicht Triste zu sehen. Und so reden die dann auch miteinander. Und jedenfalls passt dann dieser Joseph auf die beiden Söhne auf und die beiden Söhne finden den natürlich total cool, weil der kaum älter ist als sie und die spielen dann abends FIFA, sitzen den ganzen Abend vor der Playstation und die finden den richtig cool, diesen Typen. Und so geht es dann so voran, die beiden werden irgendwann ein Paar. Und dann geht es natürlich ganz viel, das ist 2016, das ist kurz vor dem Referendum. Es geht ganz viel um Brexit und sie als Englischlehrerin ist eher so eine Linksprogressive, die natürlich gegen den Brexit stimmt. Und er, und das ist so das eine, was dann gleich schon ziemlich schnell rauskommt, er ist völlig unpolitisch. Sein Vater wählt in jedem Fall für den Brexit und er weiß eigentlich gar nicht, was er da stimmen soll. Die stimmen auch beide ab in dem Buch und die Lösung ist so originell, die will ich jetzt nicht vorwegnehmen, das muss man einfach lesen. Auch wie es dazu kommt, wofür oder wogegen sie stimmen, das ist einfach großartig. Und die beiden, also werden ein paar, aber sind eigentlich immer nur bei ihr zu Hause die ganze Zeit. Und er wohnt dann auch bei ihr, aber sie gehen kaum in die Öffentlichkeit, weil irgendwie finden beide das auch ein bisschen unangenehm, aber nicht aufgrund Schwarz und Weiß, sondern logischerweise nicht, sondern aufgrund des Altersunterschiedes. Er ist halt
20 Jahre, ne?
20 Jahre Altersunterschied. Und es wird in diesem Buch wunderbar beschrieben, wie diese beiden Altersgruppen miteinander kommunizieren oder eben auch einander vorbeireden. Auch das gibt es und das ist ganz, ganz lustig beschrieben. Es gibt zum Beispiel eine Szene, und die kann ich mal kurz vorlesen, weil Joseph ist natürlich auch DJ und hat einen ziemlich coolen Track gemacht und spielt ihr den irgendwann vor, will das aber eigentlich gar nicht. Aber da sieht man so wunderbar, wie die beiden so miteinander umgehen. Lucy hat kein Soundsystem. Sie hat ihren kleinen Bluetooth-Lautsprecher und er war besser als sein Laptop. Er verband sich damit und startete die Wiedergabe. Lucy nickte energisch im Takt mit dem Kopf und Joseph dachte, er würde an einem Peinlichkeitsanfall sterben. Er wollte ihr sagen, sie solle aufhören, aber dazu hätte er die Musik übertönen müssen, was er nicht wollte. Denn dann hätte sie gefragt, warum alles in der Welt sie in ihrer eigenen Küche nicht mit dem Kopf zur Musik nicken durfte und Joseph hätte keine Antwort parat gehabt, die nicht mit ihrem Alter und ihrer Lehrerhaftigkeit zusammenhing. Konnte man das so sagen? Nach einer oder zwei Minuten fing sie an zu tanzen. Nicht mit dem ganzen Körper, aber sie bewegte die Hüften und Füße zugleich. Und es war nicht so, als hätte sie kein Rhythmusgefühl. Sie war eindeutig eine gute Tänzerin. Es war nur die falsche Art von Tanz. Ich muss rausgehen, sagte er. Ich bin zu nervös. Und bevor sie etwas sagen konnte, ging er zur Toilette und schloss sich ein. Und die gehen dann auch zusammen im Club und das ist auch eine ganz tolle Szene. Die gehen dann zusammen im Club und er hat halt total Angst, dass sie tanzt. Weil da sind halt all seine Jungs und seine Freunde. Die lernen sich dann auch gegenseitig natürlich kennen und wundern sich über diesen Altersunterschied. Aber es ist halt immer so, dass diese Lucy, dass sie die alle total cool finden. Und keiner sagt, na, nun guck doch mal nach einer Gleichaltrigen. Nee, die beiden sind einfach ein Paar. Aber haben natürlich auch eine ganze Menge Probleme. Weil sie natürlich so aus unterschiedlichen Szenen kommen. Und dann, ich kann das jetzt auch nicht alles wiedergeben, weil dann würde man zu viel kaputt machen. Es ist so ein bisschen eine On-Off-Beziehung. Aber es gibt irgendwann einen Moment, und das ist auch super lustig, wo er ihr zeigen will, hey, ich komme auch in deiner Welt klar. Und dann schenkt er ihr Theaterkarten für ein Shakespeare-Drama, was sie sich zusammen angucken. Und Ja, ist das erste Mal in seinem Leben, ist das erste Mal in seinem Leben in einem Theater. Und da gibt es eine kurze Szene, das sind nur drei Sätze, aber ich muss die einmal lesen, weil ich die so lustig finde. Ja. Es ist Pause in diesem Theaterstück, ne, in diesem Shakespeare-Drama. Es waren keine jungen Leute in der Kloschlange, aber das lag vielleicht daran, dass sie nicht pinkeln mussten. Und es gab nirgendwo Schwarze. Sie sah sich ihre Gesichter an und versuchte zu erkennen, ob einer von ihnen vielleicht für den Brexit gestimmt haben könnte. Aber das war schwer zu sagen. Über die Hälfte des Landes hatte für den Brexit gestimmt und einige von ihnen waren ganz sicher hier. Wie hätte Shakespeare wohl gestimmt? Das war hier die Frage. Er baut auch eine Liaison zu einer Freundin von ihr auf und oder zu so einer Sängerin. Er braucht halt eine Sängerin für seinen DJ-Track, den er rausbringen will. Und das ist mit vielen Problemen behaftet natürlich. Und wie die beiden miteinander reden, wie die so miteinander umgehen, das ist einfach, der kann einfach Dialoge schreiben. Und ich habe mich so dabei erwischt, dass man eine Seite umblättert und sieht, ah geil, Dialoge. Weil das ist das, was eine Kombi halt am besten kann. So.
Stimmt. Aber das heißt, die haben beide, die finden sich zwar irgendwie toll, haben aber Probleme. Und ist das nur wegen des Altersunterschiedes, also wegen der 20 Jahre die Probleme? Oder was? Wo kommen die noch so her?
Naja, der Joseph ist natürlich echt, er lebt in einer anderen Welt. Der ist DJ, der ist in Clubs unterwegs. Der ist Fußballtrainer nebenbei, der arbeitet halt in dieser Metzgerei, der macht eigentlich alles Mögliche, alle möglichen Jobs, also wie gesagt, nebenbei auch Babysitten, wobei die sind Jugendliche, die beiden, also Babysitten kann man da eigentlich nicht mehr sagen. Aber die leben halt natürlich in einem Altersunterschied von 20 Jahren in einer verschiedenen Szenerie. Sie halt in so einer Linksintellektuellen mit Shakespeare-Stücken und er halt eher im Club. Und natürlich ist das irgendwann ein Thema und sie gucken dann immer zusammen Serien, sie gucken immer die Sopranos, weil sie die Sopranos nie gesehen hat und dann gucken sie eben nächtelang immer die ganzen Folgen der Sopranos. Es gibt natürlich auch, weil du das auch so angesprochen hattest, Rassismus spielt natürlich in dem Buch auch eine Rolle, klar. Mhm. Es gibt halt irgendwie einen Nachbarn, der ihn anzeigt, weil er vor ihrer Tür nachts steht und man ihn nicht kennt. Und sie ihn auch aus gewissen Gründen, aus nachvollziehbaren Gründen übrigens, nicht reinlässt. Und dann kommt halt die Polizei und die untersucht ihn dann und geht halt mit ihm auch ziemlich schlimm um. Und dann kommt sie halt dazu und das ist dann so eine Situation, die er kennt. Einfach aufgrund der Tatsache, dass er schwarz ist und sowieso ständig gefilzt wird. So.
Ja.
Es ist aber, weißt du, diese ganzen Probleme, die so haben und wie die so damit umgehen. Also da ist ja einmal der Brexit, dann ist es halt auch ein soziales Gefälle zwischen den beiden und so. Das wird nie, oder auch Rassismus, aber es wird nie so schwer. Hat immer dieses Nick Hornby-Augenzwinkern. Es hat immer diesen leicht schwarzen Humor und dieses Selbstverständliche, was sie sagen. Und die machen sich auch nicht ständig Liebeskomplimente, sondern eigentlich streiten die sich auch ganz viel. Die diskutieren ständig über alles Mögliche miteinander. Und ständig wird gesagt, einer der häufigsten Sätze in diesem Buch ist, das war ein Witz.
Ja.
Und wenn man das schon ständig erklären muss, dann weiß man schon, wo die Probleme liegen.
Ja, stimmt.
Ja, also ich kann das Buch nur empfehlen. Es ist in der Kritik nicht überall so gut weggekommen wie bei mir. Ich verstehe nicht warum, aber ich bin auch echt, ich muss zugeben, ich bin echt ein Fan von dem.
Du bist befangen.
Alles gelesen. Ich bin vielleicht ein bisschen befangen, aber mich hat die Geschichte begeistert. Mich begeistern immer noch diese Dialoge. Ich habe irgendwo auch gelesen, Deutschlandradio Kultur oder so, die haben das erzählt, dass er halt auch, Nick Hornby ist eben auch schon, der ist 1957 geboren, der ist natürlich auch schon ein bisschen älter inzwischen. Und natürlich ist das nicht mehr alles cool und natürlich ist es nicht mehr aus einer jungen Sicht. Und er erzählt eine Geschichte vom 22-Jährigen. Das mag wahrscheinlich auch nicht an allen Stellen authentisch sein.
Aber ich finde, man kann schon von einem guten Schriftsteller erwarten, dass er so etwas authentisch eigentlich darstellen können sollte. Ne? Also gerade von so einem, der schon so lange dabei ist und auch eine Vielzahl von diesen Romanen geschrieben hat. Und der sollte sich eigentlich schon in die Figur eines 22-Jährigen eigentlich auch gut reinfühlen können. Ne?
Ja, er kann sich mehr in diesen Unterschied, in diesen Alterskonflikt. Da kann er sich noch ein Tick weit besser reinfühlen. So, das ist so mein Grundgefühl. Ich glaube, dass Leute mit 22 heute anders reden als der Joseph in dem Buch. Das glaube ich generell schon. Die schreiben dann auch manchmal ganz lange so SMS-Nachrichten oder WhatsApp-Nachrichten. Und das ist auch wahnsinnig witzig, weil sie sich über diese Emojis lustig machen und er dann keinen passenden findet, aber sie auf eine Antwort wartet. Und also so kurze, wirklich lustige Szenen. Das macht unheimlich Spaß, das Buch zu lesen.
Okay, verstehe.
Nick Hornby, Just Like You. Das war meine Empfehlung, meine unbedingte Leseempfehlung in diesen Tagen. Aber ich erzähle dir die ganze Zeit von meiner Liebe zu Nick Hornby. Den hast du doch sicher auch mal gelesen, oder?
Ja, ich habe den auch gelesen. Ich habe damals auch High Fidelity gelesen zum Beispiel. Ich habe Nick Hornby auch wahnsinnig gerne gelesen. Ich bin nur irgendwann ausgestiegen. Also ich habe irgendwie so zwei, drei Bücher habe ich so gelesen von ihm und dann war für mich dann auch erstmal gut. So geht mir das häufig mit Schriftstellern. Also bei Benjamin von Stuttgart-Barre ging mir das ganz ähnlich. Da habe ich irgendwie so 3-4 Bücher gelesen, so, weißt du, so Remakes und Black, wie heißt denn das so? Black Solo-Album. Solo-Album. Ja. Und dann hat er noch so ein schwarzes Buch, was so ein schwarzes Cover hatte.
Das kenne ich auch nicht.
Ne? Wie hieß denn das so? Ich glaube Black Box oder wie hieß denn das? Black Album?
Ja, ich glaube, so. Ja, sowas war. Mhm.
Das hatte ich auch noch gelesen. Und dann lange, lange Zeit nichts mehr. Und dann zum Schluss auch Deutsche unter den Opfern oder so ähnlich. Ist auch wieder so ein Essay-Band gewesen von ihm. Also ich mache dann immer mal eine gewisse Pause und komme dann wieder zu einem Autor zurück. Ja. Von daher. Und ich hatte noch gedacht, als du vor einiger Zeit dieses andere Buch vorgestellt hast mit dem Paar, das sich in meiner Kneipe trifft.
Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst.
Ja. Ja, genau. Da hatte ich noch gedacht, das ist echt ein schöner Plot mit den beiden da in der Kneipe und das muss dann ja dialoglastig sein. Da hatte ich gedacht, ja, das müsstest du eigentlich auch lesen jetzt mal wieder. Das wäre jetzt mal wieder Zeit für einen Nick Hornby.
Ja, und schon gibt es wieder ein neues. Der ist relativ produktiv, der Mann, würde ich sagen.
Das ist eine Maschine.
Ja, das ist echt eine Maschine und ich glaube, also das würde mich total wundern, wenn dieses Buch nicht verfilmt wird. Gut, was hast du denn? Du hast einen Franzosen.
Genau, ich habe einen Franzosen gefunden, Jean-Philippe Toussaint, der USB-Stick heißt das. Das habe ich mal wieder in einer Verlagsvorschau entdeckt und sofort gedacht, muss ich lesen, obwohl es eigentlich auf dem ersten Blick recht dröge klang. Ne, geht um einen EU-Politiker, der für die EU-Kommission arbeitet und eben halt auf zwei Lobbyisten trifft. Die verlieren USB-Stick bei einem dieser Gespräche und den nimmt er dann an sich. Und dann wird das so ein Politthriller. Und dann bei dem Wort Politthriller dachte ich zuerst, ja, boah, jetzt weiß ich nicht. Ja, genau, dann wird es anstrengend. Und manchmal, ich finde Politthriller manchmal auch so ein bisschen verwirrend. Und lese sie deshalb nicht so gerne. Trotzdem hat mich das sofort interessiert. Und ich habe mir das Buch dann auch geholt. Und es ist auch ein relativ dünnes Buch. Das heißt, die Handlung ist auch überschaubar. Und es geht auch gar nicht um irgendwelche komplizierten konspirativen Verwicklungen. Ja, Seite 100, also 190 Seiten hat das Buch. Sondern es ging tatsächlich wirklich nur um diesen EU-Kommissar, der sich mit der Blockchain, der sich mit Bitcoin auseinandersetzt, der Angst hat, dass diese Blockchain, diese Technik, die er wahnsinnig toll findet,
ja,
dass die aber durch den Bitcoin in Verruf gerät, weil der Bitcoin ist ja, das ist ja diese Kryptowährung, ist ja gerade wahnsinnig in die, der Bitcoin ist ja gerade wieder bei knapp 50.000 Euro.
Ja, ist Wahnsinn. Hätte man vor zehn Jahren, als das losging, da was gekauft für ein paar Cent, hättest du jetzt eine ganze Menge Kohle verdient.
Ja, erstens mal das. Und es ist noch gar nicht mal so lange her. Das war vor Ende vergangenen Jahres. Also ich beschäftige mich damit ja auch so ein bisschen. Auch so mit Aktien. Guck dazu auf YouTube ziemlich viele Videos von Experten. Und da gab es einen Experten, der sagte, so Leute, Jahr ist zu Ende. Jetzt noch schnell Bitcoins kaufen, weil das dauert nicht lange, denn sind die doppelt so viel wert. Und da war der Bitcoin bei 20.000 Euro. Und er hatte recht gehabt. Weil kurze Zeit später, also es dauerte wirklich nur ein paar Wochen, dann lag der schon bei 40.000 Euro. Dann hat er ja die 50.000 Euro so leicht gestreift Und ist dann aber jetzt gerade wieder abgestürzt auf, was heißt abgestürzt, aber ich glaube so bei Mitte 30.000, so 35.000 Euro, normaler Rücksetzer, sagen da alle Experten, weil viele sind sich einig, der wird noch in diesem Jahr bei 100.000 Euro landen.
Ja, also ich habe, mein Interesse an diesem Thema ist sowas von überschaubar. Und ich kann mir auch überhaupt nicht vorstellen, dass ich mir jetzt für 20.000 Euro kaufe ich mir dann da jetzt ein, so ein Bitcoin oder wie. Und dann warte ich, dass das, also das bräuchte ich dann. Ich brauche 20.000 Euro, um mir einen einzigen Bitcoin zu kaufen. Oder, ja, oder Aktien.
Ja, wenn es gibt mehrere Möglichkeiten. Du kannst einen Bitcoin kaufen, klar, dann musst du heutzutage, müsste ich jetzt nachschauen, aber müsstest du knapp so um die 40, zwischen 35.000 und 40.000 Euro investieren für einen einzigen Bitcoin mit der Aussicht, dass der in diesem Jahr noch 100.000 Euro wert wird. Ja. Da sind sich viele einig, weil eben halt auch so Leute wie Elon Musk von Tesla, aber auch andere Unternehmen in den Bitcoin investieren, weil der Bitcoin sich jetzt tatsächlich als seriöses Zahlungsmittel durchzusetzen scheint.
Ja, das habe ich auch gehört, ja.
Ja, nichtsdestotrotz bleibt er so wahnsinnig spekulativ. Und unser EU-Kommissar hier, deshalb glaubt er, dass der Bitcoin diese Blockchain-Technik in Verruf bringen wird, weil der eben halt ständig auf und ab geht, weil das so ein Spekulationsobjekt ist und weil natürlich auch so zwielichtige Investoren wie du und ich auf den Bitcoin aufspringen und mit dem Bitcoin handeln.
Ne? Ich verkaufe mein Auto und dann kann ich mir vielleicht ein Viertel kaufen oder so.
Ja, und das geht auch. Also man kann tatsächlich auch über bestimmte Papiere anteilig Bitcoins kaufen. Man kann auch ein Tausendstel Bitcoin kaufen. Und das kann man alles machen. Du kannst auch Aktien kaufen von Unternehmen, über die man Bitcoin handeln kann. Das geht alles. Mhm. Also in der Hoffnung, dass auch diese Unternehmen, diese Zwischenhändler, dass auch deren Aktienkurs steigt, wenn der Bitcoin steigt.
Und diese gesamte Thematik spielt in dem Buch der USB-Stick eine Rolle.
Es geht in dem Buch, wie gesagt, um einen EU-Kommissar, der sich mit der Zukunft beschäftigt. Das ist ein Zukunftsforscher. Jean Detré heißt der. Mhm. Und der beschäftigt sich eben mit der Zukunft, also und damit auch zwangsläufig mit der Blockchain-Technologie. Frag mich jetzt nicht, was das ist. Ich kann dir das in wenigen Sätzen einfach nicht erklären. Das wird aber in diesem Buch gemacht. Mhm. Danach sollte man das eigentlich verstanden haben und auch jederzeit jedem erklären können, aber kann ich einfach nicht. Ich finde es immer noch wahnsinnig kompliziert. Soll jetzt aber nicht abschrecken, dieses Buch zu lesen. Und wir erfahren auf den ersten Seiten erstmal, was also Zukunftsforschung, was das eigentlich ist. Das hat auch so ein bisschen was Philosophisches. Und damit beschäftigt sich dieser Jean Detré und er hält auch Vorträge über diese Blockchain-Technologie. Ne, der kennt sich da halt super aus. Und nach einem dieser Vorträge kommen also zwei Lobbyisten auf ihn zu. Er geht auch total auf Abstand, weil er ist halt EU-Kommissar und will halt nicht mit Lobbyisten in Kontakt treten. Oder auch er will auch eigentlich nicht mit den beiden gesehen werden, weil er will ja unabhängig sein. Er will ja nicht seinen guten Ruf verlieren. Trifft sich dann aber doch mit denen, weil der ist dann irgendwie doch neugierig. Was wollen die jetzt von mir und worum geht es denen eigentlich? Und fängt also an, sich immer öfter mit denen zu treffen und erfährt eben halt, dass die sich eben auch mit dieser Technologie beschäftigen. Sie wollen auch ein Rechenzentrum irgendwo aufbauen, ich glaube in Rumänien und so weiter und so fort. Und eben halt bei einem dieser Treffen verlieren sie diesen USB-Stick. Und komischerweise, weil er wird so eingeführt als einer, ne, ja, der ist halt ganz seriös, der will mit diesen Lobbyisten eigentlich gar nicht in Verbindung gebracht werden, aber reflexartig steckt er diesen USB-Stick ein. und da kann man jetzt sagen, ist das jetzt glaubwürdig oder nicht? Also entwickelt Jean-Philippe Toussaint, der Autor, entwickelt der hier eine glaubwürdige Figur? Ich bin da so ein bisschen drüber gestolpert. Also, aber ich verbuch das mal so unter Neugierde.
Also, ja, das wollte ich gerade sagen. Ich finde auch, wenn du ein Politiker in so einem Haus bist, also EU-Politiker oder EU-Kommissar bist, dann weiß man ja, dass Wissen macht es. Und je mehr Informationen du über die möglichen Gegner hast oder über andere, umso erfolgreicher machst du politische Karriere.
Ja.
Also ich würde das, ich sehe das genauso wie du. Ich würde das sagen, ist gekauft.
Ja, ja, okay. Und das ist dann natürlich, jetzt natürlich der Punkt, wo diese ganze Handlung jetzt anfängt, Fahrt aufzunehmen, weil er ist jetzt natürlich drin. Er ist jetzt natürlich in dieser Illegalität so drin. Ne? Also die beiden, die sind auch so ein bisschen zwielichtig. Die agieren auch so ganz merkwürdig mit ihm. Ganz am Anfang spielt noch so eine sehr attraktive Frau eine Rolle, die taucht ganz am Anfang auf und kommt dann später nochmal wieder kurz in der, tritt dann später nochmal wieder kurz in Erscheinung. Aber er fängt jetzt an, auf diesem USB-Stick herumzuschnüffeln und beschäftigt sich jetzt da mit diesen Inhalten. Und stellt natürlich fest, dass die beiden, mit denen er sich da getroffen hat, offenbar höchst illegale Geschichten davor haben. Ich würde das gar nicht im Einzelnen so ausführen, weil dann würde ich wieder zu viel verraten.
Ja.
Aber
das ist ja gerade bei solchen Büchern schwierig, glaube ich.
Ne? Ja, genau. Genau. Und er fängt das an, auf eigene Faust also da jetzt rumzuforschen. Will natürlich wissen, was steckt jetzt wirklich hinter diesen beiden, die irgendwie so ein Unternehmen da führen und sich auch mit dieser Blockchain-Technologie und mit Bitcoins befassen. Warum spielt China da so eine große Rolle und was geht hier eigentlich ab? Das will er jetzt wissen.
Klingt schon nach so einem Wirtschaftsthriller, ne? Also so wie du es vorhin beschrieben hast eigentlich. Nur, dass es nicht ganz zu kompliziert wird, weil die...
Genau. Genau, weil die erstens mal das Buch hat, ist wirklich nicht gerade sehr umfangreich. Wie gesagt, das sind gerade so 100, was hatte ich gesagt? 100, knapp 190 Seiten. Und was ich auch ganz schön finde, also man lernt eben halt auch den... Jean Dutré, man lernt so ein bisschen auch so seinen Hintergrund kennen. Also er ist geschieden, war mal mit einer Frau zusammen, die beschreibt er, das war mal früher, das war die eleganteste Frau von ganz Brüssel. Also hat jetzt so gar kein Verhältnis mehr zu ihr. Also er fragt sich auch, wie konnte er sich jemals in diese Frau verlieben? Er hat sich blenden lassen von ihrer Schönheit und so weiter. Da gibt's ja noch eine ganz, ganz lustige Szene, wo er mit ihr telefoniert. Und sie sagt eigentlich kein Wort, sondern sagt einfach nur, sie meldet sich mit Ja, weil sie natürlich erkennt an ihrem Handy, dass er dran ist.
Ja.
Und da interpretiert er schon nur dieses eine Ja und ihre Haltung zu ihm und so weiter. Das geht so über mehrere Seiten. Das ist total cool beschrieben. Das fand ich ganz lustig. Und irgendwo stand dann auch, schließlich beendete er das Gespräch, obwohl es eigentlich gar kein Gespräch war. Also es ist eigentlich schon so, fand ich irgendwie ganz lustig. Also auch solche Szenen hat dieses Buch, das war irgendwie ganz schön. Fand ich total, total gut gemacht. Ich muss aber ehrlicherweise auch eines noch dazu sagen. Ich habe natürlich auch geguckt, ja, wie wurde das Buch denn so besprochen eigentlich? Nicht so gut, komischerweise. Viele haben gesagt, ja, hat mich irgendwie seltsam kalt gelassen, das Buch, also auch diese ganze Handlung. Der hat schon wesentlich bessere Romane geschrieben, also er kann das eigentlich besser. Und ich muss auch sagen, aber das ist auf der anderen Seite auch ungerecht von mir, weil es sind ja nur 190 Seiten. Mhm. Ich aber fand dann am Ende des Buches, irgendwie hätte man noch mehr ausführen müssen. Da war mehr drin eigentlich noch in diesem Buch. Ne? Mhm. Also das hat dann auch so ein Ende, wo du auch nicht so ganz zufrieden bist eigentlich. Dennoch finde ich, hast du eine atmosphärisch starke Geschichte gelesen. Und ja. Das hat mir sehr gefallen an dem Buch auch.
Ich frage mich so, du hast jetzt diese Frau erwähnt und dieses ziemlich lustige Telefonat oder die Interpretation eines Telefonats, was eigentlich nicht stattgefunden hat. Und jetzt frage ich mich, lernt man diesen Typen auch kennen oder weiß man nur, der ist EU-Kommissar, dann geht's um diesen USB-Stick und Zukunftsvision und so. Oder ich meine, hat der Familie, wie lebt der, wo lebt der? Natürlich, das spielt in Brüssel. Erfährt man da auch was drüber oder ist das so konzentriert auf die eigentliche wirtschaftliche Handlung?
Ja, man erfährt auch, wie der in Brüssel so lebt. Er lebt in einer relativ schönen Wohnung offenbar, also allein. Er hat drei Kinder, er hat Zwillinge und mit der einen, mit dieser eleganten Frau, hat er auch noch ein weiteres Kind, aber ist halt beziehungslos. Das erfährt man so von ihm. Und ja, man erfährt auch so ein bisschen was über Brüssel und über die Straßenzüge und so weiter. Aber jetzt nicht in aller Ausführlichkeit, das jetzt
ja.
nicht.
Ja,
okay. Ja. Und was auch noch ganz lustig ist, also es geht ja am Anfang auch los, so, geht so über Zukunftsforscher und tatsächlich wird da einer zitiert, der heißt, der Zukunftsforscher heißt, glaube ich, Pierre Wack, genau, Pierre Wack ist ein, der wurde mal von dem Shell-Konzern beauftragt, für diesen Shell-Konzern zu arbeiten. Und das muss ein ziemlich abgedrehter Charakter gewesen sein. Der lief immer in Kimono und barfuß da in diesem Shell-Gebäude an der Themse rum, hatte da sein eigenes Büro und brachte so Räucherstäbchen mit und hat dann da also Shell beraten irgendwie. Also auch ganz abgefahrene Sachen lernt man da so kennen. Das Buch ist schon, hat schon so mehrere Seiten, streicht auch so mehrere Sachen, so dass du also auch wieder was lernst irgendwie, dass du halt so auch so schräge Leute kennenlernst und
ist dir das wichtig, dass man was lernt, wenn man ein Buch liest?
Ja, also finde ich immer schon nicht so schlecht. Also mich beeindruckt das immer. Das hat mich ja auch so beeindruckt in diesem Buch Das kalte Blut von Chris Kraus. Diese ganzen anderen Themen, die da aufploppen, wo du so denkst, Wahnsinn, dass es das mal gegeben hat. Wusste ich ja alles noch gar nicht. Sowas nehme ich immer gerne mit. Also finde ich immer ganz schön, wenn ein Buch auch so diese Ebene hat, so ein bisschen. Ne? Und das ist hier auch, obwohl es so 190 Seiten sind, ist das hier auch der Fall. Aber wie gesagt, es gab auch Leute, die gesagt haben, ja, also ich fand es jetzt nicht so toll, dieses Buch. Ne?
Okay. Ja, für uns sind es aber unsere beiden Tipps für diese 25. Jubiläumsausgabe.
Jean-Philippe Toussaint selber hat auch ein relativ bewegtes Leben hinter sich. Der hat auch als Französischlehrer in Algerien gearbeitet, ist auch Drehbuchautor.
Genau. Interessant, das ist also, ja, man ja, genau. Findet es immer interessant zu hören, wo kommt jemand her, der sowas schreibt oder was ist sein Background?
Ja, richtig. Also er lebt auch selber in Brüssel, er lebt auch auf Korsika, fotografiert auch gerne, hatte auch schon Ausstellungen mit seinen Fotos und das ist aber auch nur so eine kleine Anekdote. Er war mal Juniorenmeister in Scrabble.
Da gibt es Meisterschaften. Oh Gott. Ja. Ich hasse Scrabble.
Ich hasse Scrabble. Das ist für mich das ödeste Spiel aller Zeiten.
Ja finde ich auch. Ganz furchtbar.
Ja, genau.
Und dabei mag ich Worte. Aber nicht solche.
Und ich sag mal so, wenn er vorher offenbar wirklich schon bessere Romane geschrieben hat, dann lohnt es sich ja mal, auch da mal zu gucken, Mensch, was könnte man da denn auch so lesen? Also Jean-Philippe Toussaint ist einer, den man durchaus lesen sollte und der richtig Laune macht.
Welcher Verlag ist das? Weil du sagtest, so ein kleiner Verlag.
Also ich weiß nicht, ob es ein kleiner Verlag ist. Es ist die Frankfurter Verlagsanstalt.
Ja, okay. Ja, kein ganz großer, aber ich kenne den Verlag, ja. Sie sind immerhin auf der Buchmesse, wenn es da wieder eine gibt.
Ich habe übrigens gelesen über die Frankfurter Buchmesse, die du ja so toll findest, habe ich jetzt vermehrt gelesen, wurde jetzt nicht so wahnsinnig vermisst.
Ja, aber das ist ja total subjektiv. Ich habe die total vermisst. Die Leipziger fast noch mehr. Wie die Zukunft dieser Messen aussieht, das würde sicherlich einen weiteren Podcast füllen.
Ja.
Ich habe da auch gerüchteweise gehört, dass die beide ziemlich eingedampft werden sollen, dass sie vielleicht fusionieren mit noch anderen Anbietern aus dem Entertainment-Bereich. Mal schauen. Es verändert sich und ich bin aber trotzdem immer noch ein Liebhaber des gedruckten Buchs. Ein Buch in der Hand zu haben, finde ich persönlich immer noch einen Tick schöner.
Was mir übrigens gerade noch eingefallen ist, ne, um jetzt nochmal kurz das Thema radikal zu wechseln, dieser Sexualforscher, das war echt skurril, den ich da besucht hatte, ne? Der wohnt, ich weiß nicht, ob er noch lebt.
Schreib doch mal hier in unsere Liner Notes. In unsere Shownotes. Schreib doch mal, wie der heißt.
Ja, kann ich
mit machen. Mit dem du da gesprochen hast.
Also ich weiß nicht, ob das Professor Dr. Habermehl war. Ich glaube aber nicht.
Ja, der sagt mir was.
Ja, ich glaube, der hieß anders. Ich bin mir gerade nicht. Ich muss wirklich nochmal nachgucken. Auf jeden Fall, und das fand ich echt skurril, ne? Ich kam da an und der wohnt in Eppendorf. Und Eppendorf ist ja dieses Altbauviertel in Hamburg. Mhm. Und die Wohnung, in der er da wohnte, die ist riesig. Das ist wirklich eine riesige Wohnung. Mhm. Und ich wurde erst in so einen Salon gebracht von einer Angestellten, die trug so ein schwarzes
Lederkostüm.
Nein, nicht Lederkostüm, aber ich dahinter steckt ein anderer Fetisch, ein schwarzes Kellnerinnenkostüm, und sie hatte eine weiße Haube auf dem Kopf.
Oh Gott.
Ja, und so lief sie da rum, und sie also führte mich in eine Art Salon, wo ich also erstmal Platz nehmen musste. Und dann irgendwann kam dieser Sexualforscher da rein.
Und der erzählt da sowas, dann wundert mich nichts mehr.
Ja, also mit denen hatte ich dann halt dieses Vorgespräch. Das war echt skurril.
War ja, bei Hans-Joachim Fuchsberger. Er war eine Stunde mit ihm verabredet, war 4,5 da, weil wenn er einmal ausholt, ja, dann kannst du auch noch vielleicht 2 Fragen stellen in den nächsten Stunden. Aber da fand ich, was ich so faszinierend fand, der sollte zu uns in die Sendung kommen, weil Yvonne Katterfeld Romy Schneider spielen sollte und er wiederum der große Berater war, weil er Romy Schneider persönlich kannte. Und irgendwann ist Fuchsberger dann mit mir hochgegangen in sein Zimmer, wo er seine ganzen, das waren ja alles noch Videokassetten, wo er so Sachen aufbewahrt hatte, und hat er so eine Videokassette in den alten Videorekorder geschoben. Und dann sah man, wie er mit noch weiteren Freunden, die er auch nicht mehr kannte, an so einem Pool in Südfrankreich war und Romy Schneider und er dann da so rumgetrollt sind und dann so schwimmen gegangen sind, also so Privataufnahmen. Und da dachte ich so, das ist schon schräg. Jetzt sitzt du hier bei Fuchsberger in seiner Villa hier in München und guckst dir solche Privatvideos an. Also das war schon toll. Oder er geht runter und sagt, hier an diesem Klavier hat Udo Jürgens alles, was ich dir sagen will, sagt dir dieses Klavier geschrieben. Und er hat hier gesessen und ich habe da gestanden und so. Der mochte sich auch gern, aber das sind natürlich trotzdem so Erlebnisse, die sind schon toll gewesen.
Ja, total, total. Über Romy Schneider, also könnte man jetzt auch stundenlang reden. Ich habe da auch eine ganz tolle Biografie gelesen von Jürgs, war das, glaube ich. Genau, und da gab es ja noch diesen Film vor einiger Zeit, gedreht in Schwarz-Weiß. Und nicht Yvonne Katterfeld hat Romy Schneider gespielt, sondern, wie hieß sie noch?
Mari Bäumer.
Und ich fand, sie hat das großartig toll gemacht. Ja. Also toll gespielt. Ja. Romy Schneider, ja, echt faszinierender Charakter, muss man echt sagen.
Lustig, jetzt kommen wir von einem Wirtschaftskrimi, von einem neuen Nick Hornby-Buch zu Romy Schneider. So kann es gehen bei uns manchmal.
Genau, also Michael Jürgs, die Romy Schneider-Biografie, kann ich nur empfehlen. Super, super toll geschrieben, tolle Biografie. Schon etwas älter, aber wirklich hat mir super gefallen.
Aber ist ja auch nicht viel Neues passiert seitdem, ne? Mit Romy Schneider.
Nein.
Gut, das war unsere 25. Ausgabe von Zweimannbuch. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, schön, dass ihr dabei wart. Macht es gut und schöne Bücher wünschen wir euch. Schöne Lesestunden. Nee, was sagt man da jetzt eigentlich? Gute Zeit und gute Bücher.
Bis bald.
Tschüss.